Vielen Dank für dieses Lied gerade, für die Auswahl dieses Liedes. Das war nämlich jetzt ein super Einstieg in die Predigt. Es soll nämlich heute in der Predigt um die Erneuerung unserer Herzen gehen. Diese Erneuerung unserer Herzen, die ist auch absolut notwendig, aber für uns Menschen herausfordernd, schmerzhaft, kann uns äußerst beunruhigen, wenn Gott anfängt, unsere Herzen zu erneuern. Das kann sich richtig qualvoll anfühlen. Und das hat damit zu tun, weil der gefallene Mensch, der nicht mehr im guten Kontakt mit Gott ist, der will einfach nicht so gerne erneuert werden. Der will lieber so bleiben, wie er ist. Der will sich nicht von Gott helfen lassen. Der meint es besser zu wissen und zu verstehen, worauf es ankommt, als unser Schöpfer, als unser Erlöser. Ihr seht es schon auf der Beamer-Leinwand. Dieses Bild hat Gott mir vor Augen geführt. Ich fand es so ausdrucksstark für dieses schwierige Dilemma, was so die Erneuerung unseres Herzens betrifft. So dieses Feuer des Herrn, was wir gerade gesungen haben. Ah, ich mag es nicht so, gebe ich ehrlich zu. Und trotzdem habe ich inzwischen begriffen, es ist nötig. Und ich finde es so schön, wie der Künstler das da hingekriegt hat, dieses Feuer darzustellen und gleichzeitig das Herz, das da drin aufleuchtet. So alles, was Gott uns abverlangt, das macht er nicht, weil er uns nicht mag, sondern das tut er aus Liebe, weil es notwendig ist. Das passt zu dem Titel, den ich für die Predigt gefunden habe, nämlich, vielleicht ein bisschen seltsam für euch erstmal, wie es sich anhört, heilsame Souveränität und Ohnmacht. Heilsame Souveränität und Ohnmacht. Ich glaube nämlich, dass es für den gefallenen Menschen, den von Gott irgendwie getrennten Menschen, nichts Heilsameres gibt, als dass er seine eigene Ohnmacht erkennen kann und in der Souveränität Gottes gut aufgehoben ist und seinen Halt findet, seine Geborgenheit. Und das, glaube ich, ist das absolut entscheidende Kernelement, damit die Erneuerung unserer Herzen, die nötig ist, auch überhaupt stattfinden kann. Und das möchte ich jetzt an dem Predigttext deutlich machen und uns vor Augen malen. Der Predigttext steht heute in Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27. Da sagt Gott seinem Volk durch den Propheten Hesekiel: Ich will reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich will machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Bevor ich mir diesen Text jetzt näher mit euch anschaue, möchte ich noch kurz auf die Einrahmung des Textes eingehen. Da habe ich auch eine Folie vorbereitet. Einige Verse davor in Hesekiel 36, 22, da geht im Grunde der ganze Abschnitt los. Da sagt Gott, so spricht Gott der Herr, das soll der Hesekiel weitergeben zum Haus Israel. So nennt er das Volk Israel, Haus Israel. Nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sagt Gott, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Also ganz klares Statement hier, nicht um euretwillen mache ich das, sondern Gott macht das aus eigenem Antrieb, um seines Namens willen. Und dann kommt dieser Abschnitt, den ich jetzt vorhin vorgelesen habe, der Predigttext. Und dann am Ende des Abschnitts bis Vers 32 kommt nochmal ein ganz dickes Unterstreichen. So quasi, als würde Gott seinem Volk sagen wollen, schreibt es euch wirklich hinter die Ohren. Vergesst es bloß nicht, in Vers 32 dann, nicht um euret Willen tue ich es, spricht Gott der Herr. Das sollt ihr wissen. Und das ist die Einbettung für den Text, den ich mir jetzt hier mit euch genauer anschauen will. Den Abschnitt der Verse 25 bis 26. So, jetzt noch eine kleine Bemerkung. Falls ihr zu Hause nachlest, diesen Textabschnitt, dann werdet ihr feststellen, es gibt zum einen die Erneuerung des Herzens, die da Thema ist in dem Abschnitt. Das ist aber erst der zweite Schritt. Im ersten Schritt geht es nämlich fürs Volk Israel damals in der aktuellen Situation darum, dass Gott sie in ihr eigenes Land wieder zurückführen will, aus dem sie rausgeflogen sind. Das ist das Erste, was Gott seinem Volk sagt. Das ist historisch mit dem Volk Israel geschehen. Und zwar recht bald nach dem, was der Prophet Hesekiel dem Volk Israel gesagt hatte. Aber das, was die tiefgreifende und umfassende Erneuerung des Herzens betrifft, das ist erst viele Jahrhunderte später in Angriff genommen worden. Nämlich durch Jesus hat Gott die Voraussetzungen dafür geschaffen. Und seitdem Jesus das gebracht hat, ist die Frage im Raum, wer möchte sich auf diese Erneuerung des Herzens einlassen? Das hat die Zeitgenossen von Jesus betroffen, die Juden. Das betrifft inzwischen alle, die von Jesus hören und mit ihm zu tun bekommen. Möchte ich mich darauf einlassen, auf diese Erneuerung des Herzens, die Gott damals vor über 2500 Jahren durch den Propheten Hesekiel mitgeteilt hat? Möchte ich mich darauf einlassen? Aber für die sich darauf einlassen, ist noch eine zusätzliche Frage im Raum. Nämlich, wie tief möchte ich mich auf diese Herzenserneuerung einlassen? Wie weit darf Gott tatsächlich gehen mit dem, was er in meinem Herzen an Erneuerungsbedarf sieht? So, und jetzt, was ich vorhin versprochen habe, möchte ich mir mit euch den Text genauer anschauen. Also, Vers 25. Da sagt Gott seinem Volk, ich will reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Reines Wasser auf euch sprengen. Wenn man im Alten Testament nachliest, dann war das ein rituelles Zeichen, eine rituelle Form, Reinheit herzustellen. Derjenige war dann nicht sauber anschließend, ja, er war noch genauso unrein, aber es wurde deutlich gemacht, du wurdest jetzt mit reinem Wasser besprengt, dieses Wasser soll dich quasi reinigen in deiner Unreinheit und das Ergebnis ist, ihr werdet rein sein, in Klammern, obwohl ihr gar nicht rein seid. Ja, also irgendwie ist das ein bisschen seltsam, aber damit ist gemeint, ihr steht vor Gott nicht mehr als unrein da. Gott legt praktisch keinen Wert mehr drauf, dass ihr unrein seid und das ja, er akzeptiert euch mit der Unreinheit, die immer noch da ist, faktisch. Und ja, ihr braucht aber keine Angst vor ihm haben, euch nicht fürchten, nicht auf Distanz zu ihm gehen. Er liebt euch und er möchte Gemeinschaft mit euch haben. Das ist das, was Gott, unser Schöpfer, realisiert hat mit seinem Kommen in die Welt, in Jesus, mit seinem Sterben für unsere Sünden. Und dass das, was Jesus für uns getan hat, eben jetzt uns gelten darf, dass Jesus das für uns gemacht hat, dass seine Gerechtigkeit, die von Jesus, das reine Wasser ist, das Gott auf mich sprengen möchte. Und wenn ich das mit mir machen lasse, indem ich an ihn glaube, indem ich zu Jesus sage, ich möchte dir gehören mit meinem ganzen Leben, so verkorkst es ist, ich möchte dir gehören, ich möchte dein Eigentum sein für diese Zeit und für die Ewigkeit, dann ist es, dass ich von der Gerechtigkeit Jesu eingehüllt werde. Dass ich vor Gott rein dastehe, so wie die Leute im Alten Testament auch schon, obwohl sie nicht rein waren. Ich bin deswegen auch nicht rein, nur weil ich von der Gerechtigkeit Jesu überkleidet bin, weil ich darin eingehüllt sein darf. Das ist das, was Jesus bewirkt hat, was er gelebt hat. Er hat die Sünder angenommen, so wie sie sind, in ihrer Unreinheit. Er hat nicht den Kontakt mit ihnen gescheut. Und wir dürfen jetzt wissen, durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus sind wir vor Gott gerechtfertigt. Jesus hat den Preis bezahlt für das, was zwischen uns und Gott steht. Von daher gibt es von Gottes Seite aus da kein Problem mehr. Theologisch gesprochen nennt man das die Rechtfertigung. Durch den Glauben an Jesus sind wir gerechtfertigt. Jesus ist die Erneuerung unserer Beziehung von Gottes Seite aus. Er ist die ausgestreckte Hand in unsere Richtung. Und er ist das Versprechen Gottes an mich, an dich, da kannst du jetzt deinen Namen einsetzen, so wie ich meinen Namen einsetze, dass Gott mir sagt, Tobias, setz deinen Namen ein, du brauchst dich mit deinen Sünden nicht vor mir fürchten oder dich verstecken. Ist das nicht der Hammer? Ich finde es den totalen Wahnsinn. Mich erstaunt, wie resonanzarm das ist, wenn ich so etwas fundamental Wichtiges ausspreche. Das ist die einzige Chance, in den Himmel zu kommen, Leute. Und das ist uns geschenkt, dass Jesus den Preis dafür bezahlt hat. Ich bin immer fassungsloser, je mehr ich das begreife und je mehr ich das verstehe, was damit gemeint ist. Wenn wir das angefangen haben zu verstehen und wenn es anfängt, seine Wirkung in uns zu entfalten, dann kann sich vollziehen, was in Vers 25 weiter steht, nämlich, dass er uns von all unseren Unreinheiten und von all unseren Götzen reinigen möchte. Das eine ist die Annahme des Unreinen. Das ist ja beziehungsmäßig, ja, diese Rechtfertigung. Wir dürfen vor Gott als rein gelten, damit wir uns nicht vor ihm verstecken brauchen, nicht vor ihm fürchten brauchen. Und das eröffnet den Raum, dass wir Gott an uns ranlassen können, an die Dinge, die tatsächlich in uns unrein sind, wo wir irgendwelchen Götzen nachrennen, Dingen, die uns wichtiger sind als der lebendige Gott. Für mich ist das, was im ersten Teil von Vers 25 steht, die kurze Zusammenfassung im Alten Testament dessen, was Gott uns durch Jesus an Rechtfertigung geschenkt hat, an Annahme. Und aus meiner Sicht ist es das absolut entscheidende Kernelement für die tatsächlich notwendige Erneuerung unserer Herzen, die nicht erst in der Ewigkeit dann mal stattfinden soll, sondern schon hier und heute. Und von der möglichst viel erledigt werden soll, was Gott hier, ja, damit wir möglichst wirksam, heilsam für andere oder für Gott hier tätig sein können in der Welt. Ich glaube, dass es das Heilsamste für unseren Geist, für unsere Seele ist, was wir uns vorstellen können, dass der lebendige Gott uns mit unseren Sünden annimmt, um uns dann Schritt für Schritt immer mehr von unseren Sünden zu befreien. Für mich ist klar, auf dieser Basis, da kann es dann fröhlich ins Eingemachte gehen, wenn ich weiß, ich bin geliebt, Gott hält mich, dann brauche ich das Feuer, so sehr ich es fürchte, nicht wirklich fürchten. So qualvoll es ist, vielleicht dieses Feuer der Läuterung, des Aufdeckens von Gott, meiner Sünden, doch aushalten zu können. Ich habe das erlebt in meinem Leben, wie Gott mich darauf dafür immer mehr sensibilisiert hat, wahrzunehmen, dass ich eigentlich ein grausames Doppelleben führe als Christ, als Nachfolger von Jesus. Dass ich so von meiner Kopfebene her mich für weitgehend sündlos halte, aber heimlich wie ein Quartalstrinker immer wieder vom Computer nicht wegkomme, nächteweise mir Bilderorgien reinföhne, um den Hunger meiner Seele zu stillen, um die Unerträglichkeit dessen, was an Leere in mir ist, nicht aushalten zu müssen. Und es war ein schwieriger Prozess, da immer offener zu werden für das, was Gott mir zeigt über mein Doppelleben, über mein mir was vormachen, mich als tollen Christen halten, der anderen moralisch überlegen ist, aber so in einer Sucht gefangen ist, die so zum Kotzen war, dass immer, wenn ich dann wieder aufgewacht bin, ich gedacht habe, ich könnte mich wegschmeißen, wegwerfen. Ich hab da angefangen zu verstehen, was Leute, die mit Bulimie zu tun haben, was die durchleiden, wenn die erst sich alles essensmäßig reinföhnen, um es dann wieder ausbrechen zu müssen. So ging es mir mit meiner Bildersucht aus dem Internet. Ich habe mir die Sachen reingeföhnt und mich dann wieder ausgekotzt und mich dafür gehasst. Und da war das wunderbar, erleben zu dürfen, was Rechtfertigung heißt. Annahme, geliebt sein, trotz meiner ganzen Unreinheit, meines ganzen verkorksten Wesens, meines ganzen geistlichen Hochmuts über andere, weil ich mich für toll gehalten habe und das Thema, wo ich gekämpft habe, komplett ausgeblendet habe. Da zu erleben, wie Gott gnädig ist. Wow, das hat gut getan. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Wenn nicht, ich wünsche es euch. Ich wünsche es euch, dass ihr wirklich tiefer reingucken könnt in das, was wirklich mit euch los ist. Denn jeder Mensch ist eine Großbaustelle Gottes. Nicht die, die sich outen und wo man dann schön mit dem Finger drauf zeigen kann. Gott hat mit jedem von uns bis zum Ende des Lebens ganz schön viel zu tun. Ja, ich mache mal weiter im Text hier. Und zwar mit dem Vers 26, denn es war ja mit dem Vers 25 noch nicht Schluss. Da sagt Gott, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Es hat einfach eine gewisse Logik, was Gott da sagt, ne? Also, wen wundert's, er ist Gott, er ist Schöpfer, aber manchmal frage ich mich, wie blind ich bin, dass ich lang brauche, bis ich es dann verstehe. Wenn die Reinigung erfolgt ist, dann ist eine neue Füllung wichtig. Denn wenn der Platz, der frei geworden ist, nicht neu gefüllt wird, was passiert ganz schnell? Das Alte kommt wieder zurück, genau. Schneller, als man gucken kann vielleicht. Also, Gott möchte da was Neues reingeben. Er spricht von Herz, er spricht von Geist. Jetzt gucken wir uns erstmal das Herz an. Im Deutschen ist so Herz eher so ein bisschen gefühlsbetont. Zumindest das landläufige Verständnis meiner Wahrnehmung nach. Ein Mensch mit viel Herz, ja, der ist einfühlsam und so weiter. Im Hebräischen steht das Herz für das Zentrum des Menschen. Und zwar auch des bewusst lebenden Menschen. Und es ist viel mehr auf Kopfebene bei den Hebräern gewesen als jetzt bei uns. Da geht es um Sachen wie Urteilsvermögen. Was zu verstehen, zu erkennen und dann Urteile draus ziehen zu können. Sich orientieren zu können im Leben. Da geht es auch um Sachen des Gewissens. Ja? Da schlägt was an hier, war nicht richtig. Ja? Und es geht dann sogar in Richtung Wollen. Also wo wir Menschen planen, überlegen, dann uns für irgendwas entscheiden, Absichten, die wir haben, geht dann auch in Richtung Gehorsam. Sind wir bereit zu tun, was wir als richtig erkannt haben? Und für den hebräischen Menschen damals war ganz klar, was ich erkannt habe, muss ich auch tun. Ja, also dieses, ich habe hier eine tolle geistliche Erkenntnis und Jesus ist der Retter der Welt, aber das hat keine Auswirkung in meinem Leben, das war damals unvorstellbar. Also es hat dann auch mit dem Wollen zu tun. Und jetzt vorhin ein ganz praktisches Beispiel aus dem Beginn des Gottesdienstes. Jetzt hören wir im Gottesdienst, oh, es werden Administratoren für Zoom gebraucht, sonst kann es sein, dass wir als Gemeinde in Engpässe reinkommen, dass wir dann für euch, die ihr jetzt gerade bei Zoom seid, keine Möglichkeit haben. Und wir wünschen uns ja, dass sogar noch mehr Leute bei Zoom dabei sind, also wäre das total Käse fürs Reich Gottes, wenn das dann ausfallen müsste. Jetzt kann der Geist halt eben, wir sagen Geist, Hebräer sagt Herz, das Herz kann jetzt überlegen, ja, bin ich vielleicht gefragt, Kann ich mir das vorstellen? Traue ich mir es zu? Habe keine Ahnung? Bin immer bereit, mich zur Verfügung zu stellen? Wie wird es dann werden? Und so weiter. Das sind alles die Prozesse, die im Herzen laufen. Ein neues Herz möchte Gott da reinlegen in das, wo er gereinigt hat. Und das Bild mit dem Herzen geht ja in dem Vers noch weiter. Da kommt ja noch so diese Herztransplantation so in den Blick. So, ja, also er möchte das steinerne Herz rausnehmen. Man könnte sagen, vielleicht das, was an Unreinheiten da war, das soll raus. Aber steinernes Herz meint eigentlich noch was anderes. So dieses verhärtet sein gegenüber dem Reden Gottes. Was hat Gott zu sagen? Und zwar in beide Richtungen. Was hat er zu sagen von seiner Liebe her, von seiner Annahme, von seiner Rechtfertigung? Oder was hat er zu sagen auch in Bezug auf seine Wahrheit, wo er was aufdecken will, wo er an meinem Herzen arbeiten möchte, was verändern will? Ich finde es auch so interessant bei dem Text, dass von einem fleischernen, also einem steinernen Herz die Rede ist, das in einem fleischernen Körper steckt. Und es ist ja irgendwie eine fremdartige Vorstellung. In einen fleischernen Körper gehört ein fleischernes Herz. Und ich fand es so spannend, bei einem Ausleger die Erläuterung zu finden. Es ist halt so leicht möglich, dass wir äußerlich Volk Gottes darstellen wollen. So wie das Volk Israel damals. Aber ist unser Herz auch bei Gott? Das, was Gott als Formen geschaffen hat, was er uns gegeben hat als Volk Gottes, zum Beispiel Gottesdienst feiern, machen wir das einfach nur, aber letztlich nicht mit einem lebendigen Herzen? Oder ist da ein fleischernes Herz, ein schlagendes Herz, ein empfindsames Herz, ein Herz, das offen ist für das Reden Gottes, zum Beispiel jetzt in der Predigt, dass ihr versucht, für Gottes Reden empfänglich zu sein, versucht den Tobias auszublenden mit all dem, was euch irritiert oder was er irgendwie, wie er heute angezogen ist oder wie er rüberkommt oder sowas, sondern zu sagen, Gott, ich möchte auf dich hören. Das ist ein fleischernes Herz. Ein Herz, das zum Lernen bereit ist. Und es eingebettet ist, ganz organisch in den Restkörper. Da dann eben jetzt die Frage mit dem Zoom-Admin, ja, zu sagen, okay, Jesus, ich will dich mal fragen, könnte das vielleicht was für mich sein? In dem Vers 26 wird dieses Bild vom Herzen noch ergänzt dann durch dieses mit dem neuen Geist, den er in unser Inneres legen will. Geist, ja, das ist, da meinen wir ja oft so die geistige Ebene, die Wahrheitsebene von unserem Verstehen, unserem Erkennen. Geist im Hebräischen kommt ja vom Wort, also das Wort heißt Ruach, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Wind, Atem, der Atem des Menschen wird doch als Ruach bezeichnet. Auch der Geist Gottes wird als Ruach bezeichnet. Und was ich dazu jetzt nochmal in der Vorbereitung gefunden habe, ist so, dass man das verstehen kann als Lebenskraft erstmal von uns Menschen. Zunächst ist ja in dem Text erstmal von einem neuen Geist, da spricht er nicht von seinem Geist, sondern von einem neuen Geist in unser inneres Leben legen. Und wenn man das jetzt mal von Gott erstmal vom Geist Gottes unabhängig verstehen möchte, dann kann man das als Lebenskraft sehen. Als Lebenskraft des Menschen, die natürlich von Gott ausgeht, die irgendwann auch wieder zu Gott zurückkehren wird, wenn wir uns verabschieden müssen halt. Und, aber die uns jetzt zur Verfügung gestellt ist. Und ich fand es eigentlich eine schöne Formulierung bei dem einen Ausleger, so ein neuer innerer Antrieb. Er möchte einen neuen Geist in uns legen. Dass vielleicht das eine gute Übersetzung wäre für das, was gemeint ist im Hebräischen, dass Gott uns einen neuen inneren Antrieb geben will. Also wenn ich zum Beispiel dann jetzt sage, okay Jesus, dann mache ich halt die Sache mit dem Zoom-Admin. Ja? Bin ich halt gehorsam. Jo. Oder ich lass mich halt taufen, weil du das willst, Jesus, ja. So ganz verstehe ich es nicht, ja, aber ich mach's jetzt einfach mal, weil ich dir gehorsam sein will, weil ich dir folgen will, weil ich auf dich hören will. Irgendwie hast du es mir klar gemacht, aber ja. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, einen neuen Geist, ein neuer innerer Antrieb, wie könnte man dann sagen? dann entsteht Lust daraus. Ja, dann ist es irgendwie eine Freude, sich taufen zu lassen. Dann ist es eine Freude, Zoom-Admin zu machen. Vielleicht nicht am Anfang, aber vielleicht entsteht es auch im Lauf des Dienstes. Eine neue Art, lebendig zu sein, das ist damit gemeint. Das Gute zu wollen und mit dem, was man tut, auch dann fürs Reich Gottes was bewirken zu können, dass der Geist, durch den Gott was Neues in uns schafft, dann eben auch reinwirken kann in diese Welt. Ich möchte jetzt nochmal hier an dieser Stelle ein Bild aufrufen. Ah, es geht ein Raunen durch den Raum. Ihr bei Zoom könnt es leider nicht hören. Die ihr bei Zoom dabei seid und am 16.01. auch schon im Gottesdienst mit dabei wart oder nachgehört habt, ihr erinnert euch. Wie hieß das Stichwort? Raupensuppe. Ja, das ist immer noch hier gut im Raum zu hören. Es war für mich auch spannend, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte, dass ich da so viel Fokus in der Predigt drauf legen würde. Aber man staunt manchmal, wie Gott die Dinge führt. Also, das auf der Folie sollen verpuppte Raupen sein. Vom Foto her glaube ich mal, dass es das so ist. Also Raupen, die mal irgendwie so aussahen, die sich dann verpuppt haben. Dann ist so ein Kokon, dann ist so eine feste Hülle. Und dann passiert da drin etwas Unfassbares, dass die Raupe, also dieses Wesen da, dass sich das dann im Kokon verflüssigt, immer mehr auflöst. Und da hatte ich auf einer Webseite gelesen, da wurde das als Raupensuppe bezeichnet und quasi fast komplett ein Brei da ist irgendwie. Und nur einige Mini-Gewebeteile intakt bleiben, die die Basis für das bilden, was dann letztlich aus dieser Raupe werden soll. Nämlich völlig andere Kreatur, würde man sagen. Also zumindest ich, ja. Ich finde es so einen krassen Unterschied zwischen diesen beiden Wesen. Ja. Also für mich kriegt sowas nur unser Schöpfer hin. Ja. Also unfassbar, unfassbar. Dieses Bild mit der sich auflösenden Raupe, wo nur noch ein Rest übrig bleibt, der sich wieder neu, um den sich wieder neu dann alles sammelt und strukturiert, das ist für mich für ein Bild geworden für die Erneuerung meines Herzens, ja, und auch meines Lebens, ja, also. Da kann es gewaltig ins Eingemachte gehen. Das kann sich so anfühlen, das kann sich so darstellen für mich, als würde sich wirklich alles, was mein Leben bisher gemacht hat, auflösen. Als würden alle Strukturen, die mir bisher Halt und Sicherheit und Orientierung gegeben haben, verschwinden. Und ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier soll, woher ich komme, wohin ich gehe, warum und ja. Und das kann Sachen sein mit Corona, es ist dir rausgerutscht, Nani, beim Eröffnungsgebet, du hast dann gesagt, es tut dir leid, ja, aber du hast ehrlich gesagt, was in deinem Herzen war, wie sich das für dich anfühlt, ja. Und Corona macht was mit uns. Und vielleicht kommen wir noch einigermaßen mit klar, aber andere damit nicht. Und wir nehmen die vielleicht eher wie so eine verpuppte Raupe wahr, aber innerlich sind die total am Vergehen, ja, das ist, die wissen nicht mehr, wo lang. Oder auch bei Veränderungen im Glauben, die passieren im Lauf des Lebens. Man hat auf Gott vertraut, man hat bestimmten Aussagen geglaubt, die man gehört hat und hat da sein Leben drauf aufgebaut, seinen Glauben drauf aufgebaut und irgendwann merkt man, das fängt an nicht mehr zu tragen, das fängt an sich aufzulösen, das fängt an einen zu beunruhigen, da kommen plötzlich Fragen zum Vorschein. Dann denkt man, ja, bin ich dann überhaupt noch Christ? Bin ich dann überhaupt noch gerettet? Gibt es überhaupt noch Gott? Da kann ja alles zusammenbrechen. Oder auch bei Veränderungen in Gemeinden, ja. Es kommen neue Leute rein, ja. Dann, die sind so toll, die können alles so gut. Ich habe das bisher so schlecht gemacht, ja, wenn ich mir die angucke. Bin ich dann überhaupt noch ein wertvoller Mitarbeiter fürs Reich Gottes? Bin ich überhaupt noch geliebt? Habe ich überhaupt noch irgendwie einen Wert fürs Reich Gottes und was auch immer? Wenn wir da so in der Raupensuppe, da habe ich leider kein Bild für, wenn wir da drin paddeln, wenn wir da orientierungslos sind, dann glaube ich, ist das Wichtigste, das, was dann in unserem Predigttext noch in Vers 27 kommt, nämlich, dass Gott sogar seinen Geist in uns hineingeben möchte, dass er selbst, unser Schöpfer, in uns Raum einnehmen möchte und dafür sorgen möchte, dass dieser Prozess, der sich für uns so schrecklich anfühlt, wenn sich da irgendwie mehr auflöst, dass dieser Prozess gut ausgeht, dass sich alles Nötige wirklich auch gescheit auflöst, damit es nicht zu Verklumpungen kommt und dann am Schluss irgendwie so ein Schmetterling mit Raupenschwanz da irgendwie versucht zu fliegen und nicht hochkommt, sondern dass sich wirklich alles, was ich auflösen muss, auch auflöst, damit das dann wieder neu strukturiert werden kann, auch eine stimmige, ganze und schöne und funktionsfähige Form dann ergibt, so wie dieser wunderbare Schmetterling. Ich liebe den einfach. Oh. Ja, dass Gott selber durch seinen Geist in uns die Führung übernimmt. Und das ist das für mich so heilsame Souveränität und Ohnmacht. Ja, meine Ohnmacht in der Raupensuppe, ja, und Gottes Souveränität. Er will sogar seinen Geist da in mich reinlegen, um dann bei mir alles gut weiterzuführen. Ich kann dir nur Mut machen, wenn du bisher mit Gott noch auf ein bisschen Distanz bist oder unter Vorbehalt mit Gott unterwegs bist, mit Jesus, ihn nicht so richtig an dich ranlassen möchtest, diesen Schritt noch nicht dich gewagt hast zu machen, ja wirklich dein Leben in die Hand von Jesus zu legen, zu sagen, du sollst mein Gott sein und ich will dir gehören mit meinem ganzen Leben. Wenn du noch nicht wirklich auch diesen Schritt gemacht hast, als ein gläubiger Christ, dich auch bewusst wirklich an die Seite von Jesus zu stellen, dich in Jesus reinlegen zu lassen, wie es in der Taufe symbolisiert wird und zum Ausdruck kommen soll, dann kann ich dir nur Mut machen, mach es, weil alles das wird dem Geist Gottes mehr Raum in dir geben, wenn du es tust. Wenn wir unser Herz für Gott und sein Wirken nicht öffnen, dann wird er halt eben nur bis an die Tür kommen. Aber das ist ein zu einfaches Bild, weil es gibt verschiedene Schichten bei unserem Herzen. Man muss sich da auch durcharbeiten. Oder immer wieder für die nächste Schicht, da wird Gott nicht weiterkommen, wenn wir ihn nicht reinlassen, weil Gott bricht da nicht mit der Brechstange rein. Da ist er einfach zu lieb, zu nett, mag er uns zu sehr. In seiner Souveränität, wo er uns Sachen zumutet, da würden wir sagen, das traue ich mir gar nicht zu, dass ich das aushalte. Gott selber möchte mit seinem Geist in uns kommen. Und das Wichtigste durch seinen Geist in uns reinlegen, nämlich die Liebe, dass wir uns von ihm geliebt und getragen wissen dürfen. So, jetzt muss ich aber noch schnell wieder auf Zeit aufpassen. Der Abschluss dieses Textes. Und zwar heißt es dann nochmal ganz zum Schluss, und das ist für mich wie ein Ergebnis, was Gott dann so, durch sein Wirken in seiner Souveränität mit unserer Ohnmacht an Heilsamem bewirken will, nämlich, und ich will machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also, ja, dass es eben jetzt nicht mehr dann ein Konflikt ist zwischen unserem Inneren, Gott will was von mir, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich halt gehorchen, jetzt muss ich halt lieb sein, muss ich halt meinem Schuldiger vergeben, schon wieder muss ich meinem Schuldiger vergeben, ja. Nee, Gott möchte unser Herz erneuern und verändern, dass wir irgendwann wirklich von innen raus gerne unseren Schuldigern vergeben, weil es nichts Besseres gibt, als genau das zu tun. Denn wenn wir vor der Himmelstür stehen und Gott fragt, möchtest du rein? Und wir sagen, ja. Und er fragt, darf derjenige auch rein? Und wir sagen, nein. Dann sagt Gott, tut mir leid. Dann ist es für dich schwierig, denn ich lasse den rein. Wenn der meine Vergebung in Anspruch genommen hat und du ein Problem mit ihm hast und ich kein Problem mehr mit ihm habe, dann grenzt du dich selber aus. Unseren Schuldigern vergeben ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Sie ist vielleicht schwierig, kann extrem ins Eingemachte gehen. Das kann Raupensuppe par excellence sein, das kann auch dieses Sein wirklich durch ein Feuer durchgehen. Aber letztendlich, was Gott mit seinen Geboten für uns möchte, wozu er uns seine Ordnung gegeben hat, das dient alles dem Guten. Das dient alles dem Heil. Das ist alles gesund, heilsam. Da ist nichts Falsches bei, nichts Schlechtes, keine Zumutung. Für uns gefallene Menschen sind die Sachen eine Zumutung, weil dann sich ja was verändern müsste bei uns vielleicht. Und wir bleiben dann halt doch lieber die Alten. Was ich so entlastend finde an diesem ganzen Text, deswegen war mir auch wichtig, Vers 22 und Vers 32 mit euch zu teilen, dass Gott, bevor er das sagt und nachdem er das gesagt hat, klarstellt, nicht um euretwillen tue ich das Ganze. Nicht, weil ihr es verdient hättet oder weil ihr so toll seid, so fromm seid, so gläubig seid, so gehorsam seid. Nein, das spielt alles keine Rolle. Um meines heiligen Namens willen tue ich es. Das sagt der souveräne Gott. Und er sagt, das sollt ihr wissen. Ich übersetze es für mich, darauf darf ich mich verlassen. Darauf darf ich bauen. Daran darf ich mich festhalten, egal wie schlimm es in der Raupensuppe oder im Feuerofen ist, wo ich die Herzform vielleicht noch gar nicht erkennen kann. Heilsame Souveränität und Ohnmacht. Gottes heilsame Souveränität möchte in unserer Ohnmacht wirklich ihre Kraft entfalten können. Denn ich glaube, dass wirklich seine souveräne Liebe und Barmherzigkeit das Heilsamste ist, was unserem Geist, unserer Seele, unserem Herzen, unserem ganzen Menschen passieren kann. Nicht um euretwillen tue ich es, sagt uns unser Gott. Das sollt ihr wissen. Darauf dürft ihr euch verlassen. Jeder in seiner Situation. Amen.